In meinem Kalender habe ich mal nachgeschaut, es sind ungefähr 9 Jahre her, wo ich zum letzten Mal hier stand. Ja, jetzt bin ich richtig aufgeregt. In der Zwischenzeit ist vieles geschehen, aber ich war immer wieder in Osteuropa unterwegs. Und wenn man dort einen Dienst tut in einer Gemeinde, dann begrüßt man die fremde Gemeinde, die man ja so nicht kennt, zunächst einmal damit, dass man aus der eigenen Gemeinde Grüße mitbringt. Aus der freien evangelischen Gemeinde kann, dann darf ich euch Grüße übermitteln. So ist das üblich. Dann wissen die, wo man herkommt und wissen die auch, wo man da so steht. Und heute darf ich mal meine Heimatgemeinde direkt begrüßen. Schönen Sonntagmorgen, guten Morgen zusammen. Zunächst möchte ich mal unserem Pastor danken und dem Beamer-Team, die da die ganze Präsentation vorbereitet haben. Das habe ich nicht mehr gelernt mit den PowerPoint-Geschichten da. Und ich will das auch nicht mehr lernen, gebe ich zu. Klappt ja auch so. Ich hoffe es wenigstens. Also die haben das vorbereitet, ich hoffe, dass das klappt und ich muss nicht dauernd dahin gucken, sondern kann meinen Text nehmen und die werden da richtig mitreagieren. Vielen Dank euch. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Herr, zeig dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Jetzt ist ja die Zeit, wo man die Winterreifen wechseln sollte. Und da war ich auch dabei. Die Profile waren abgefahren. Man sucht einen Satz neue Reifen. Was macht man da? Soweit bin ich auch schon. Man geht ins Internet und sucht nach Reifen. Die sind abgebildet und mit Profil und allem. Und dann hat man ja so gewisse Anforderungen, so gewisse Suchkriterien. Was soll es denn für Reifen sein? Welche Marke soll es sein? Welche Eigenschaften sollen die haben? Da steht alles da drauf. Welche Empfehlung hat man da vom ADAC oder vom Stiftung Warentest? Sie sagen dann empfehlenswert oder nicht empfehlenswert und so weiter. Und was kostet das alles? Gut, dann findet man das Richtige, was man meint. So habe ich das auch gefunden. Und die sind dann jetzt drauf. Reifenwechsel. Gehen wir einen Schritt mal in ganz andere Richtung. Wohnungswechsel. Man hat den Wohnort gewechselt und sucht nun nach einer neuen Gemeinde. Schon normal so, ja. Kann man auch ins Internet gehen. Kann gucken, was für Gemeinde gibt es denn dort alles. Sind die da aufgeführt? Aber welche Suchkriterien hat man denn da? Gar nicht so einfach. Das sagt er mir das Internet nicht. Profiltiefe und sowas, Markenzeichen, das gibt es ja da nicht. Woran erkennt man aber dann eine qualitativ gute Gemeinde, die man sucht? Reicht das Firmenschild allein schon aus? Freie evangelische Gemeinde? Oder evangelisch-freikirchliche Gemeinde? Oder Brüdergemeinde? Oder Methodistenkirche? Oder EKD, evangelische Kirche Deutschland? Reicht das Firmenschild aus? Bestimmt nicht. Woran erkennt man sie aber? Am Glaubensbekenntnis der Gemeinde? Das kann man vielleicht im Internet nachlesen. Ah, so ist der ein Glaubensbekenntnis. Oder an der Klarheit der Gemeindestruktur. Das kann man auch irgendwo ermitteln. Wie ist sie denn strukturiert? Oder an der Klarheit der Lehre. Wird eine klare Lehre vertreten? Ganz wichtig. Dabei ist immer die Frage auch, taucht auch auf, glaubt man da noch dem Wort so, wie es ist? Wie es dort steht? Ganz wichtig. Oder kann man es an der Frömmigkeit der Gemeindeglieder erkennen, welche Qualität da ist? So könnte man vieles fragen. Haben die alle einen Fisch auf dem Auto? Was ist aber das Erkennungszeichen der Gemeinde? Da ist es ja. Gut. Diesen Text dort, der dort steht, habe ich aus Hoffnung für alle genommen. Und alle Texte, die da erscheinen, sind aus Hoffnung für alle, weil es dort so schon einleuchtend geschrieben steht. Heute gebe ich euch ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes 13, 34 und 35. Was ist das Erkennungszeichen? die Liebe untereinander. Und das geschieht mal in der Gemeinde oder in den Gruppen der Gemeinde. Da gibt's untereinander. Alleine mit mir kann ich kein Untereinander haben. Kann mich zwar selbst lieben, aber nicht untereinander. In unserem Text wollen wir zunächst einmal einige Begriffe näher anschauen. Da steht zunächst einmal ein neues Gebot. Und ich habe mich gefragt, ein neues Gebot? Wenn es ein neues Gebot gibt, dann muss es auch ein altes geben. Ja, sicher, gibt's ja auch. Das alte Gebot, Gesetz Mose, kommt von außen, ist von außen als Forderung gegeben. Du sollst, du darfst nicht, du musst. Das neue Gebot der Liebe ist in unser Herz gesenkt, das Gesetz Christi. Es ist kein anderes Gebot. Es ist die Essenz des Alten, aber in uns hineingelegt. Durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wurde, ist die Liebe Gottes in uns, nach Römer 5, Vers 5b. Die Liebe Gottes ist in uns. Verstehen kann ich das auch nicht. Und manchmal, wenn ich mich so anschaue, dann ist das alles andere als das. Aber so steht's dort. Glauben wir das so? Die Liebe Gottes ist in die Herzen seiner Kinder gesenkt. Von innen heraus, nicht von außen als Forderung, von innen heraus, das neue Gebot Christi, Liebe untereinander, geht nur von innen heraus, das geht nicht per Gesetz von außen. Ihr müsst euch lieben, probiert das mal, was dabei rauskommt. Das neue Gebot von Jesus Christus wird nicht nur gegeben, sondern zugleich an seinem Verhalten erklärt und ist mit einer Verheißung versehen. An seinem Verhalten erklärt, wie ich euch geliebt habe. Wir kommen noch dazu. Und die Verheißung, die Welt wird erkennen. Dann steht da, einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Die Liebe von innen heraus, diese Liebe Gottes, Agape, ist ja eine gebende, eine sich verschenkende Liebe, nicht eine fordernde oder kalkulierende, wenn ich, dann du auch. Eine schenkende, die alles gebende Liebe. Boah. Und gerade im Abendmahl sollen wir uns immer wieder neu daran erinnern, was der Herr Jesus für uns getan hat in dieser gebenden, schenkenden Liebe und wie er es getan hat. Einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Ich glaube, das werden wir auf Erden nie ganz verstehen. Im Himmel, ja. Oh, nicht die Hälfte, hat man mir gesagt. Die Verheißung, daran wird die Welt erkennen. Dieses Erkennen geschieht einfach. Das ist gar keine große Sache. Wir wissen das gar nicht. Es geschieht einfach, wenn wir miteinander in dieser Liebe umgehen. Ist eine logische Folge, die wir gar nicht abschätzen oder nicht kalkulieren können. Weil wir sehr wohl beobachtet werden von der Welt. Aha, die da oben im Palmgarten, was sind das für Typen? Aha, das sind ja auch nur Menschen, haben ja auch ihre Macken. Ja, haben sie auch. Aber sie haben etwas untereinander. Ein Fußballverein hat auch etwas untereinander, um das runde Leder sich dort zu mühen. Das vereint die. Hühnerzuchtverein, die auch, ja. Aber wir, was haben wir untereinander? Nur weil wir uns zu dieser Gemeinde gezogen fühlen, ist das nicht genug. Wir haben untereinander diese Liebe Gottes im Herzen. Untereinander. Und das werden die Menschen drumherum erkennen, wenn das geschieht. Sie werden verstehen, aha, das sind nicht nur fromme Leute dort, das sind ja wirklich Nachfolger Jesu, Jünger Jesu. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. In der Gemeinschaft. Untereinander, in allem, was in der Gemeinde geschieht. Nächster Hauptpunkt. Ja, gut, funktioniert ja, danke. Die erkennbare Qualität der Gemeinde. Qualität, ich weiß, Qualität, eigentlich spricht man das ja nicht davon. Eine Gemeinde hat eine Qualität. Das machen wir bei Kleidung, da steht da drin 100% Baumwolle und was weiß ich alles und so getestet und so geprüft. Bei der Gemeinde, das kann die Stiftung Warentest nicht machen, das geht nicht. Erkennbare Qualität, da geht es zunächst einmal um die Glaubensqualität der einzelnen Glieder, von dir und von mir. Die eigene persönliche Glaubensqualität. Auch hier ist nicht die Bibelkenntnis oder die Treue zum Gesetz oder irgendwelche Aktivitäten gefragt, sondern der Grundton der persönlichen Glaubensqualität steht in Galater 5, Vers 22 und 23. Ich sage nur, da steht die Frucht des Geistes. Es geht nicht um die Gaben des Geistes. Diese nicht Qualitätszeichen. Die Frucht des Geistes ist das Qualitätszeichen. Diese Frucht wächst, wird reif. Und wie wird die reif? Durch das Eingestehen unseres Versagens und das Inanspruchnehmen der Vergebung dafür. So reift diese Frucht. Das ist die Sonne, die darauf scheint. Das ist der Wind, der gebraucht wird. Das ist der Regen, der dazugehört. Jetzt sehen wir das an den Trauben. Dann reift die Frucht. Dies ist der Weg zur Reife der Frucht. Und dann ist, das ist die Glaubensqualität von uns einzelnen Gliedern, dann auch der gelebte Glaube persönlich. Der gelebte Glaube ganz persönlich ist ein erkennbares Zeichen der Qualität der Gemeinde. Im Philipperbrief 3, Vers 20 steht, unser Bürgerrecht haben wir im Himmel. Wow. Leider gibt es dazu kein Passwort. Bürgerrecht im Himmel. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich auch nicht. Bürgerrecht im Himmel, ein Bürger des Himmels zu sein, hier schon auf Erden, verstehen kann man das nicht. Aber es steht dort. Deshalb habe ich gesagt, glauben wir, dass das Wort Gottes ist. Es steht dort. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Oh. Und dann steht da in Kapitel 4 geht's dann weiter. Darum, fängt Kapitel 4, Vers 1 an. Darum, bleibet fest in eurem Glauben, weil ihr ein Bürgerrecht im Himmel habt. Darum seid eines Sinnes, weil ihr ein Bürgerrecht im Himmel habt. Darum freuet euch. Und noch einmal sagt Paulus, sage ich euch, freuet euch, weil ihr ein Bürgerrecht im Himmel habt. Darum soll jeder eure Güte und Freundlichkeit erfahren, weil ihr ein Bürgerrecht im Himmel habt. Und darum sollt ihr euch nicht Sorgen machen, sondern dürft alles Gott im Gebet hinlegen mit Danksagung, weil ihr ein Bürgerrecht im Himmel habt. Und darum denket nach über das Positive. Denket nach. Positives Denken, ich weiß, das ist ein bisschen, naja. Hier steht das positive Denken. In diesem Vers 8 vom Philipper 4, Vers 8. Denket nach, sei es eine Wohltat, etwas Wohllautendes, etwas Freundliches, etwas. Denket nach über das Positive im anderen, denn jedem, bei dem wir feststellen, oh, der hat ja auch seine Macken, der hat aber auch Positives. Nur wir sehen das, die Macken sehen wir viel lieber und viel schneller, weil wir damit unsere eigenen Macken zudecken. So habe ich es auch gemacht. Kommt immer wieder über einem. Das Positive. Oh, da hat ja so viel Positives in sich. Denken wir darüber nach. Und dann steht in Vers 9 noch, nun tut das alles auch, was Paulus denen schreibt, weil ihr ein Bürgerrecht im Himmel habt. Tut das alles auch. Und damit sind wir aufgefordert, ganz persönlich unseren Glauben durch die Liebe auszuleben. Denn der Glaube, der nicht in der Liebe tätig ist, ist kein echter Glaube. So ist jedenfalls der Jakobusbrief zu verstehen. Der Glaube, der nicht in der Liebe aktiv wird, ist kein echter Glaube. Sondern Kopfglaube, kein Herzensglaube. Und die Liebe kommt ja nicht aus dem Kopf, sondern aus dem Herzen. Nicht tätig sein, um einen gnädigen Gott zu finden, wie es auch in mancherlei Kreisen gesagt wird oder Kirchen. Nicht tätig sein, um einen gnädigen Gott zu finden, sondern tätig sein aus Dankbarkeit für das Geschenk der Erlösung. Boah, aus Dankbarkeit. Was können wir denn schon bringen? Dankbarkeit. Und dann ein weiteres Merkmal, der gelebte Glaube in der Gemeinde. 1. Petrus 4, Vers 10, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, verwaltet ihr sie richtig. Die Gott ihm gegeben hat, mit den Begabungen, Fähigkeiten, alles, was dazugehört, das ganze Sein, alles, was man hat und kann, dem anderen dienen in der Gemeinde. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes, nicht nur einige wenige oder einige haben welche, nein, die vielen Gaben Gottes, die so breit verstreut sind und alle da sind, und in dieser Weise gebraucht, verwaltet ihr sie richtig. Und das ist dann der Dienst, das dienen die Diakonia untereinander. Da kommen wir dem Fall schon näher. Diakonia, lebendige Gemeinde, diakonische Gemeinde. Untereinander beginnt's. Untereinander. Ja. Das ist dann der Dienst, das Dienen. Jetzt kommen die Bibelstellen da. Ah ja, ja, gut, ja, gut. Da gibt's nicht viel zu erklären zu diesen Stellen. Ich lese sie uns einfach vor. Epheser 4, 32. Seid gegeneinander freundlich. Nicht nur japanisch freundlich. Die Japaner machen ja Kurse, wie man die Lachmuskeln da betätigt, damit das nicht so anstrengend ist, dass die immer freundlich. Das ist nicht gemeint. Japanische Freundlichkeit nicht. Die ist aufgesetzt. Seid gegeneinander freundlich, barmherzig, immer bereit, einander zu vergeben, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Das steht da oben drüber. Es ist schön, beim Kaffee trinken freundlich zu sein. Gutes Stück Kuchen, das mache ich auch gerne. Da bin ich immer freundlich. Diese tiefe Freundlichkeit kommt aus der Liebe, aus der Agape. Nicht aus mir selbst, nicht aus meinem Gemachten. Barmherzigkeit, barmherzig sein mit dem anderen. Oh, es nicht überfordern. Immer bereit sein zu vergeben. So, ja, im Vater unser beten wir es ja so. Dann geht's weiter, Galater 6, Vers 1. Wenn sich aber einer von euch etwas zu Schulden kommen lässt und sündigt, dann sollte ihn als Menschen, die Gottes Geist leitet, wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass er dabei nicht in dieselbe Gefahr geratet. Deshalb habe ich die Hoffnung für alle genommen, weil das hier so ganz einfach beschrieben ist. Wenn sich einer von euch etwas zu Schulden kommen lässt und sündigt, dann sollte ihm also recht helfen, die ihr geistlich sein wollt, übersetzt Luther. Die ihr geistlich sein wollt, ihr sollt ihm so recht helfen. Viel einfacher ist, guck mal, was der wieder gemacht hat, was die wieder gemacht hat. Guck mal da. Schau doch mal. Ein Finger zeigt auf den anderen, drei auf mich zurück. Vorsichtig sein. Zu recht helfen. Die Frage, wie geht es denn? Einmal gestellt kann ja so üblich sein halt, weil er so eine Höflichkeitsfloskel ist. Das merkt der andere, dann sagt er, okay, gut, das heißt, komm, geh weiter. Stell die zweite Frage, wie geht's denn wirklich? Und da wirst du die Antwort bekommen. Naja, weißt du, oho, aha. Und dann kannst du sagen, du, mir geht's gerade auch nicht so. Aber an anderer Stelle. Zurechthelfen. Nächste Folie kommt jetzt. Galater 6, Vers 2. Kümmert euch um die Schwierigkeiten und Probleme des anderen und tragt die Lasten gemeinsam. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, dieses neue Gebot erfüllen. Einer trage des anderen Last. Das ist so ein berühmtes Wort. Ein jeder trage die Last des anderen, werden wir ja vielleicht noch singen. Lasten tragen. Oh, ich habe schon genug. Kann nicht auch andere noch? Nur komm mal nur nicht. Als Bauingenieur sage ich euch jetzt mal, eine Brücke, die berechnet ist, die kann Lasten tragen, und zwar dreimal so viel, wie normalerweise draufkommen. Wer Lasten trägt, kann Lasten tragen. Ja, das ist so. Geteilte Last ist halbe Last. Wenn wir uns gegenseitig auch die Lasten sagen würden, aber wir haben ja Angst davor zu sagen, da und dort geht mir es schlecht, wir wollen ja doch immer gut dastehen. Immer. Habe ich früher auch so gedacht, das habe ich längst abgelegt. Ich will so dastehen, wie ich bin. Und nicht wie andere erwarten, dass ich sein soll. Dann können wir uns auch die Lasten sagen. Und indem wir sie uns mitteilen, werden sie schon Schon leicht allein die Information erleichtert schon, ach, ich durfte es mal bei jemand aussprechen. Und dann sieht man auch, wo kann man ganz praktisch Lasten tragen. Service-Team, eine offizielle Gemeindemöglichkeit. Offizielle. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist das neue Gesetz, das Gesetz Christi. Galater 6, Vers 6, wer im Wort unterwiesen wird, soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen, so gut er kann. Das heißt, finanziert die Gemeinde und den Pastor, alles was dazugehört. Wer unterrichtet wird, wer unterwiesen wird, wer jeden Sonntag die Predigt in Anspruch nimmt, der soll auch was dafür bezahlen. Und nicht nur eine Kollekte geben. Sag ich jetzt so platt daher, macht mir nichts. Es ist doch so. Wir nehmen das gerne in Anspruch, was die Gemeinde da so hat. Wenn es um die Finanzen geht, ich hätte keine Probleme zu sagen, so sieht es mit den Finanzen aus, wenn wir nicht da, wenn das sich nicht ändert, machen wir irgendwann aufhören. Ja, das steht hier. Der soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Damals gab es doch nicht diese offiziellen Gemeindestrukturen mit all den Haushaltsplänen und so weiter. Da war halt der Lehrer, der musste und bezahlt werden, damit er leben konnte. Pastor. Galater 6, Vers 10. Solange noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Das geht ja nicht. Allen Menschen Gutes tun ist ja unmöglich. Stimmt. Manchmal machen wir es uns aber leicht und sagen, ich helfe mal dem da in Indonesien, da gebe ich aber was dafür, erledigt. Allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Luther sagt, zu allermeist den Glaubensgenossen. Wer sind das? Die, die wir hier zusammenkommen, das sind die Glaubensgenossen. Gutes tun untereinander, da schließt sich der Kreis wieder. Woran erkennt man die Qualität der Gemeinde? Die Antwort ist doch klar, oder? An der Liebe untereinander, die sich am Dienst aneinander offenbart. Und das ist eben die Diakonie. Diakonie ist nicht ein Arbeitszweig der Gemeinde, den da irgendwelche machen, die sonst nichts machen können. Ich bin ja der Diakon dafür, okay, kann das ruhig sagen. Diakonie ist Gemeindeleben, ist ganz praktisches Gemeindeleben. Wie es nicht besser und nicht schlechter sein kann, so muss es sein. Das Verständnis muss in unsere Köpfe und in unsere Herzen hinein. Eine lebendige Gemeinde ist eine diakonische Gemeinde. Intern fängt's an, hat eine Wirkung nach draußen. Und nur als Beispiel, wenn wir Sammelstelle haben, ist das auch ein direktes Zeichen nach draußen. Jawohl, dort geschieht etwas für die Armen der Welt. Hat auch Auswirkungen nach draußen, natürlich. Bei uns wird die Diakonie schon deutlich am offiziellen Gemeindeprogramm, denn alle Programme, die dort sind, alle Gruppen und Einrichtungen sind ja dazu da, einander zu dienen. Das ist nur halt offiziell geregelt, man muss das auch mal im Tieferen sehen, sind dazu da, dem anderen zu dienen, wenn ein Jungschar gehalten wird. Die Leute dienen den Kindern. Hauskreise, man dient sich gegenseitig. Vieles, alles ist in dem Sinn aufgebaut. Es wird nur so allzu oft als einen notwendigen Dienst, ein notwendiges, es muss ja sein, angesehen. Wir brauchen ja jemand. Eigentlich müssten wir sagen können, Leute, stopp, wir haben so viele Anfragen und Mitarbeit, wir können euch jetzt nicht alle annehmen. So war es bei Mose beim Bau der Stiftshütte. Leute, hört auf, wir können es nicht verbauen. So viel haben sie gebracht. Gold und Bausteine und was nicht alles. War viel zu viel, stopp. So müsste es sein. Die Gruppen müssen überlaufen sein von Mitarbeitern, die Interesse haben daran. Stopp, langsam, wir können es nicht alles verarbeiten. Es geschieht vieles ganz im Verborgenen, dem anderen zu dienen, was wir so nicht sehen können und nicht wissen, geschieht im Verborgenen. Auch das ist da, das ist richtig so, muss auch so sein. Aber ich denke, so manch einer ist noch da, der seine Gaben und Fähigkeiten noch gar nicht überdacht hat, noch nicht einmal festgestellt hat, was er hat. Wie entdeckt man denn seine Gaben und Fähigkeiten? gibt's kein Checkblatt dafür. Das Einfachste ist, indem man es ausprobiert. Wer gerne singen möchte, der muss vorsingen. Dann hört man, ob er es kann oder nicht. So ist das bei denen, die gern singen wollen. Durchaus probieren. Oh! Oder jemand anderem sagt mir, Mensch, du hast doch so viele Gaben und Fähigkeiten, bring sie doch ein in der Gemeinde. Oh ja, stimmt ja. Ja. Es gibt genug zu diakonisieren in unserer Gemeinde. Wo sind all die Diakone? Nicht nur einer. Mehr dazu werden wir demnächst dann noch hören, weil wir dann mal auch bekannt geben, was da so alles offen ist zurzeit. Ich habe mich dann gefragt, warum funktioniert das nicht immer so einfach, wie es sein könnte und sein sollte? Welche Hindernisse könnte es da geben, dass das nicht so offen geschieht? Wenn ich davon rede, dann bringe ich da meine ganz persönlichen Erfahrungen des Lebens und Glaubens mit ein. Hindernisse. Was hindert mich, mich da voll einzubringen? Ein erstes Hindernis ist ein Wissensmangel. Falsche oder mangelhaftes Wissen über die Qualität der Erlösung. Es ist vollbracht. Wissen wir, was das bedeutet? Haben wir uns damit schon einmal auseinandergesetzt und Gedanken gemacht? Es ist vollbracht. Was ist dort alles vollbracht worden für mich? Hast du dir das mal überlegt? Die Qualität der Erlösung. Es ist vollbracht. Gewaltig, wenn wir da tiefer hineinschauen. Ewiges Leben. Welche Qualität hat das? Was ist das überhaupt, ewiges Leben? Wir kennen das ja nicht auf der Erde. Da haben wir ein begrenztes Leben. Was ist ewiges Leben? Machen wir darüber mal eine Bibelstunde im Hauskreis oder so. Was ist das? Was bedeutet das denn überhaupt, ewig? Ist das wirklich ewig oder wie muss man das verstehen? Kommen da also die Fragen, ja, wer weiß und so. Ewiges Leben, was ist das? Das will ich jetzt hier nicht erklären, das wäre zu viel. Wir sind Kinder Gottes. Wissen wir das richtig einzuordnen? Weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Weißt du das? Du musst es wissen, du darfst es wissen und du kannst es wissen, weil es hier drin steht. Nicht ein Gefühl, nicht irgend so was, sondern hier steht's, wir sind Kinder Gottes. Basta! Ja, wir sind Kinder Gottes. Weißt du, was das bedeutet? Abba, lieber Vater zu rufen, Vater, Vater zu sagen, wir beten das Vater unser und singen es in Liedern. Haben wir es denn klar, was das bedeutet, einen Vater im Himmel zu haben? Wow! Das ist gewaltig, gewaltig. Ein weiteres Hindernis könnte eine ungeordnete Vergangenheit sein. Das heißt nicht, dass wir jetzt den Spaten nehmen und graben in unserem Leben rum, bis da noch irgendwo vielleicht was rauskommt. Nein, das heißt das nicht. Das wäre falsch. Wir würden mit dem Graben nicht aufhören, weil immer wieder was rauskommt. Alles, was uns aus der Vergangenheit bewusst wird, darf, muss und kann bereinigt werden. Herr, zeig mir die verborgenen Sünden. Das wird sofort beantwortet. Ganz schnell. Bereinigen. Oh, da kommt ja schon wieder was. Nee. Bereinigen. Es ist keine Zahl angegeben, wie oft das geschehen darf. Es darf geschehen zu jeder Zeit, an jedem Ort, wo immer es mir bewusst wird. Oh, das ist nicht so leicht. Das möchte man nicht immer gerne so wahrnehmen. Lieber nicht. Machen wir Schwamm drüber. Ist ja nicht so schlimm. Ich weiß das. Ich kenne das. Ungeordnete Vergangenheit. Nächstes Hindernis könnte sein, fehlende oder mangelnde Hingabe. Was steht da in Römer 12, Vers 1? Wer kennt den Vers auswendig? Römer 12, Vers 1. So begebet nun eure Leiber als ein lebendiges Opfer, das da sei, wohlgefällig. Drei verschiedene Eigenschaften. Begebet nun eure Leiber. Hier ist nicht Märtyrium gesagt oder jetzt verbrennen lassen oder sterben müssen. Nein, hier ist Hingabe gemeint. Hingabe, warum denn Hingabe? Früher, als noch die kleinen Geschäfte da gab in den Dörfern, da ging man an die Theke dort, bestellte einen Pfund Zucker, das kam in so eine schräge Tüte hinein und dann kriegte man den Zucker, man bezahlte. Klar, das war ein Geschäft, kaufmännische Abwicklung, ne, Ingo? Ja. Was hätten wir gemacht, wenn wir das Geld bezahlt hätten und hätten die Tüte Zucker nicht gekriegt? Was hätten wir dann gemacht? Hätten wir protestiert. Hier, ich habe bezahlt, wo ist mein Zucker? Und das ist beim Auto noch viel schlimmer, ja. Hast das Auto bezahlt und kriegst es nicht. Was würdest du tun? Zum Rechtsanwalt gehen. Da hat einer für mein Leben bezahlt. Bezahlt mit seinem eigenen Blut. Bezahlt für mich, damit ich wieder Verbindung mit dem Vater im Himmel bekommen kann. Hat er bezahlt. Und was machen wir? Mangelnde Hingabe. Hier bin ich, Herr. Natürlich kommen wir dann, wenn ich das tue, dann lande ich vielleicht in Afrika, da will ich aber nicht hin. Ich habe auch gesagt, ich gehe lieber nach Alaska als nach Afrika. Diese Gedanken kommen dann. Dann weiß ich ja nicht, was mit meinem Leben geschieht. Oder? Ist doch so. Ja, das kann sein. Aber haben wir einen solch unbarmherzigen Gott, der uns das zumutet, wo er ganz genau weiß, das schafft er nicht, das schafft die nicht, das geht nicht? Haben wir so einen? Nee, haben wir nicht. Wir haben einen Vater im Himmel, das Beste weiß für seine Kinder. Der wird mich nicht dahin schicken, wo er weiß, da geht's nicht, da kommt er nicht zurecht. Hingabe. Fehlende oder mangelnde Hingabe. Mangelnde, da so eine Halbhingabe. So ein bisschen, aber das lieber nicht. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, steht in Römer 12, Vers 1. Diese Hingabe, Herr, hier bin ich. Du hast mich erkauft, ich danke dir dafür. Hier ist mein Leben. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, nicht das hier. Das ist eine Versammlung, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Gottesdienst ist Hingabe. Hier bin ich. Dir gehört mein Leben, weil du es erkauft hast. Ein weiteres Hindernis könnte sein, dass wir zu viel genießen wollen. Nicht genießen, sondern gehorchen. In 1. Thessalonicher 9, da steht etwas geschrieben, da steht, wie dem Paulus von den Mazedoniern berichtet wird, wie sie bekehrt sind, um dem lebendigen Gott zu dienen. Bekehrt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Eigentlich, unser Bürgerrecht ist im Himmel, haben wir gesagt, müssten wir nach der Bekehrung, der Wiedergeburt, sofort in den Himmel kommen. So wäre es eigentlich richtig, juristisch einwandfrei. Kommen wir aber nicht. Wir bleiben hier auf dieser Erde. Warum bleiben wir denn auf dieser Erde, habe ich mich gefragt. Weil es hier so viel schöner ist? Nee, glaube ich nicht. Im Himmel ist schöner. Wir wissen es nur nicht, okay. Warum sind wir auf dieser Erde geblieben? Weil wir alleine, wir, du und ich alleine ein lebendiges Zeugnis sein können. Wenn ein Engel gekommen wäre, hätte mir Evangelium verkündigt, hätte ich gesagt, du hast keine Ahnung von diesem Leben. Hat er auch nicht, der Engel. Weil er sündlos ist, weil er das gar nicht kennt und nicht hat, was wir alles in uns haben an diesen Dingen. Deshalb, lebendige Zeugnisse müssen wir auf dieser Erde sein, dabei wir den anderen Menschen dann verstehen können. Und da kommen wir zu dem Hintergrund der Evangelisation. Dass wir die Menschen verstehen, dass wir ihre Sprache lernen zu reden, dass wir sie dort abholen, wo sie sind. Deswegen sind wir hier auf dieser Erde geblieben, um dem lebendigen Gott zu dienen. Sonst wären wir längst im Himmel, wo wir hingehören. Nein, es gibt keine anderen Zeugen als wir. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet sie sein, so oder so, ihr werdet sie sein. Auch mit eurem Versagen werdet ihr meine Zeugen sein. Oh, das kann doch nicht sein. Doch. Nicht das Versagen ist das Zeugnis, sondern das Zeugnis ist, wie ich aus dem Versagen herausgekommen bin, denn damit werde ich authentisch für den anderen, der auch im Versagen steckt. Das klingt jetzt deutlich, ich weiß, aber es ist so. So habe ich es selber erfahren. Nicht genießen, sondern gehorchen. Gehorchen, Herr, hier bin ich. Sende mich in meine Gemeinde, da gibt's viel zu tun. Ja. Und zum Schluss, Zuerst erfahren wir, dass der große Gott für uns da ist. Wir erfahren das, Bekehrung und Wiedergeburt. Das ist die Erfahrung, die alle Kinder Gottes gemacht haben. Sonst sind sie keine Kinder Gottes. Und dann aber erkennen wir, das geht da oben los, erkennen wir, dass wir für den großen Gott da sind. Hingabe und Dienst. Und das zuallererst untereinander. Amen.